DW Menschen und Märkte.
Weltklimakonferenz. Warum Deutschland seine Ziele verfehlt. Industrieländer. Wie reich ist Polen? Und arbeiten wie die Musiker. Was bringt die Gig-Economy? Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und sage herzlich willkommen. Am kommenden Montag beginnt in Bonn die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Verbindliche Abkommen werden wohl nicht unterzeichnet, stattdessen wartet viel Detailarbeit auf die Teilnehmer. Alles dreht sich um die Frage, wie das vor 2 Jahren in Paris vereinbarte Ziel erreicht werden kann, den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen. Für die Deutschen ist es die größte zwischenstaatliche Konferenz, die jemals in ihrem Land stattgefunden hat. Eigentlich wäre es auch eine gute Chance, sich als Vorreiter beim Umweltschutz zu präsentieren. Doch schon vor dem Gipfel ist klar, Deutschland wird seine eigenen Ziele zum Klimaschutz verfehlen. Werner Eckert.
Ausgerechnet, wenn Besuch kommt, ist nicht aufgeräumt. So ungefähr geht die Alltagsübersetzung dessen, was die Bundesregierung jetzt in Bonn erlebt. Die Welt ist zu Gast bei der Klimakonferenz und Deutschland hält seine eigenen Klimaziele nicht ein. Die geschäftsführende Umweltministerin Barbara Hendricks.
Selbstverständlich werden uns Fragen gestellt werden auf der internationalen Bühne, weil wir ja unsere Klimaziele 2020 nicht werden erreichen können, wenn wir nicht noch weitere Schritte gehen bis dahin.
Statt 40% weniger Treibhausgase schafft Deutschland so nur maximal 32. Das Vorzeigeland beim Klimaschutz, Mutterland der Energiewende, das ist ein verheerendes Signal, sagen die Umweltverbände. Sven Harmeling von CARE International.
Ich glaube, das wird auch öffentlich und international immer stärker wahrgenommen. Es gibt immer mehr kritische Artikel, die eben zeigen, Deutschland schafft hier seinen Weg nicht und seine Ziele nicht.
Schließlich gibt es in Bonn bei dieser Konferenz ohnehin nicht substanziell viel zu entscheiden. Die Bundesregierung hat deshalb schon im Vorfeld die Zeit des Handelns ausgerufen.
Mehr denn je kommt es bei dieser Weltklimakonferenz darauf an, dass zum Verhandeln auch das Handeln kommt.
Und genau das klappt derzeit nicht, vor allem in der Verkehrspolitik. Da sind die Treibhausgasemissionen seit 1990 sogar leicht gestiegen. Auch die Landwirtschaft hängt hinterher und dann der größte Brocken, die Kohlekraftwerke. Unterm Strich seit 2009 schon kein Fortschritt mehr beim Klimaschutz. Die alte und mutmaßlich neue Bundeskanzlerin hat da die Vorneverteidigung angetreten. Angela Merkel im Wahlkampf mit großen Ankündigungen.
Ich sage, wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40%-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen.
Und das muss sie den Wählern und der Welt jetzt auch beweisen. Professor Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erwartet deshalb von einer neuen Jamaika-Regierung schnelle Taten.
Sie muss auf jeden Fall aus der Kohle aussteigen. Sie muss einen Fahrplan vorlegen, wie das gehen soll. Sie muss den europäischen Emissionshandel sanieren. Und sie müsste auch dafür sorgen, dass eine Verkehrswende sinnvoll eingeleitet wird.
2020 ist schon übermorgen. Die Klimaschützer nutzen die Chance einer Klimakonferenz im eigenen Land und machen Druck auf die Sondierer und möglichen Koalitionäre. Deshalb fordert Christoph Balz von der Denkfabrik German Watch vor allem, die Hälfte aller Kohlekraftwerke müsse bis 2020 abgeschaltet sein.
Also erstens, es geht am schnellsten. Zweitens, es ist machbar, weil wir hier gewaltige Überkapazitäten haben. Drittens, es ist am kostengünstigsten.
Nur so bleibe Deutschland auch bei der Klimakonferenz glaubwürdig, sagen die Klimaschützer. Die geschäftsführende Umweltministerin sieht zwar auch deutlich Handlungsbedarf, aber sie erinnert an das große Kapital von Vertrauen, das die Bundesregierung sich bei diesen Konferenzen aufgebaut habe. Barbara Hendricks vor einigen Tagen ein bisschen flapsig.
Ja, die denken weiterhin, wir sind super und so soll es auch bleiben.
Die künftige Regierung hat das in der Hand. Und Berlin und Bonn werden sich in den kommenden beiden Wochen dann noch fröhlich Bälle hin und her werfen.
Rund 25.000 Teilnehmer werden zur Klimakonferenz erwartet. Die hätte eigentlich auf den Fidschi-Inseln stattfinden sollen. Doch der kleine Inselstaat im Südpazifik traute sich die Organisation einer solchen Riesenveranstaltung nicht zu. Und so sprang Deutschland als technischer Gastgeber ein. Geleitet wird die Konferenz aber von Frank Bainimarama, dem Premierminister der Fidschi-Inseln. Da seine Heimat schon mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen hat und er sieht, wie Nachbarländer wie Tuvalu oder Kiribati im Meer versinken, weiß er auch, was auf dem Spiel steht. Ein Porträt von Lena Bodewein.
Dass Fidschis Premierminister Josiah Woreke, kurz Frank Bainimarama, einmal die UN-Klimakonferenz leiten würde, war nicht unbedingt abzusehen. Zweimal riss er die Macht in dem Pazifikstaat durch einen militärischen Coup an sich. Zunächst im Jahr 2000 für mehrere Wochen, dann erneut im Jahr 2006. Wie er sagte, aus Sorge um sein Land.
Nur mit großem Widerstreben rufe ich in meiner temporären Funktion, die ich dem Gebot der Notwendigkeit folgend angenommen habe, den Notstand aus.
Die Korruption, die er in der Regierung vermutete, missfiel ihm. Und darum blieb er einfach an der Macht, um seinen Masterplan umzusetzen. Denn
das Militär ist die einzige Kraft, die Reformen umsetzen kann. Politiker können keine Reformen umsetzen, weil sie Angst haben, dass sie dann ihre Macht verlieren.
Er setzte Gerichte unter Druck, zensierte Medien und wies Journalisten aus, schuf ein Klima der Angst, so sagten Menschenrechtsorganisationen. Internationale Verbünde schlossen Fidschi aus, die Nachbarstaaten isolierten das Land, bis es 2014 die längst versprochenen demokratischen Wahlen gab. Der Sieger mit fast 60% der Stimmen hieß Frank Bainimarama. Handfest und volksnah, so präsentiert er sich seitdem, als Sportsfreund und natürlich als größter Fan der Rugby-Nationalmannschaft. Als die Spieler vor einem Jahr Gold bei den Olympischen Spielen holten, war er der erste Gratulant auf dem Feld. Der Kommodore der fidschianischen Marine hält die militärische Disziplin hoch.
And we will never give up the fight.
Wir werden den Kampf nie aufgeben, hatte er noch kurz nach seinem zweiten Coup gesagt. Und mit einer ähnlichen Durchsetzungskraft geht er den Kampf gegen den Klimawandel an. Wie er dem ARD-Studio Tokio erzählte,
my village, for instance, it's a little fishing village on the coast.
Habe ich die Auswirkungen des Klimawandels zum ersten Mal vor 30 Jahren bemerkt, als in meinem Dorf, einem kleinen Fischerdorf an der Küste, der Strand weggespült wurde. Wir haben seitdem Dämme gebaut, immer höher, damit der restliche Sand da bleibt.
So will er sich als starke Stimme vor allem der pazifischen Inseln präsentieren und dem Rest der Welt deutlich machen, wie wichtig es ist, jetzt zu handeln.
Ich habe keinen Zweifel, dass meine Rolle als Präsident der Klimakonferenz die wichtigste ist, die ein fidschianisches Staatsoberhaupt je hatte. Wir nehmen die größte Herausforderung unserer pazifischen Region in Angriff. Die größte Herausforderung für die ganze Welt. Wir sitzen alle im selben Kanu.
We are all in the same canoe.
Frank Bainimarama war das, Premierminister der Fidschi-Inseln und Präsident des Weltklimagipfels in Bonn, in einem Porträt von Lena Bodewein. Wenn es um den Reichtum von Nationen geht, wird mit unscharfen Begriffen operiert. Deutschland und andere reiche Staaten gelten als Industrieländer, Togo oder Bangladesch als Entwicklungsländer und die, die irgendwo in der Mitte sind, etwa China oder Indien, werden Schwellenländer genannt. Aber wie steht es zum Beispiel mit Polen? Der Börsenindexbetreiber FTSE Russell führte Polen lange unter Schwellenland, doch ab dem kommenden Jahr stuft er es als eines von 25 Industrieländern ein. Wird das der polnischen Entwicklung gerecht? Aus Warschau, Jan Palukat.
Gdy się wtedy zatrzymałem, stałem się bogatszy.
Werbung einer polnischen Bank fürs kontaktlose Bezahlen. Die polnischen Geldhäuser gehören zu den innovativsten der Welt. Mobile Bezahl-Apps sind verbreitet. Es gibt eine Geldkarte, die den Kontostand direkt anzeigt, Online-Helfer, die auf den Computer geschaltet werden und Webbanking direkt erklären können und vieles mehr. Nur noch 8% der polnischen Bankkunden nutzen Schalter, die anderen Computer oder am liebsten gleich das Smartphone.
The largest and fastest growing stock exchange in the region. Warsaw Stock Exchange.
Auch die Warschauer Börse gilt als gut organisiert und schnell und hat es jetzt schwarz auf weiß. Denn der kleinere Indexbetreiber FTSE Russell will das Land künftig unter den 25 entwickelten Industrieländern führen. Ein Ritterschlag in der Welt der Kurse und Kurven. Börsenchef Marek Dietl findet, damit sei die Warschauer Börse endlich da, wo sie hingehört.
Wenn man denkt, dass erste Börse in Warschau wurde 1817 gegründet, gleich Jahr New York Stock Exchange. Und von Anfang an, wir haben ein Gebäude gehabt hier in Warschau und in New York, die haben sich auf die Wiese und in den Baum getroffen. Wir gehen, wo wir hingehören, einfach. Aber das hat uns 200 Jahre gekostet, aber wir haben das geschafft.
Vom Börsenwert her ist der polnische Aktienmarkt nach wie vor winzig im Weltmaßstab. Im Club der 25 ist das Land der kleine Neue. Und doch...
Ja, wir haben Bein in die Tür gesteckt, das ist klar.
Ein Aufstieg, wie er zuletzt Israel und Südkorea gelang. Doch gelingt der Beitritt in den Club der Reichen auch der polnischen Wirtschaft als Ganzes? Es gibt keine klare Definition dafür, was ein entwickeltes Industrie vom Schwellenland unterscheidet. Gemessen am Einkommen rechnet die Weltbank Polen längst zu den Reichen. Zwar erreicht das polnische Pro-Kopf-Einkommen nur halbes deutsches Niveau, aber im globalen Maßstab ist das immer noch sehr viel. Ökonom Witold Orlowski von der Warschauer Wistula-Universität schlägt einen anderen Vergleich vor.
Im Jahr 1990
verdiente ein Pole im Schnitt weniger als ein Ukrainer. Heute verdient ein Pole halb so viel wie ein Deutscher, aber fünfmal mehr als ein Ukrainer. Es zeigt, was passiert, wenn sich ein Land nicht entwickelt. In Polen war der Umbau der Wirtschaft dagegen unterm Strich erfolgreich. Umso erstaunlicher, dass das viele Menschen anders sehen. Frust und Wut brachte vor 2 Jahren eine Regierung an die Macht, die mit dem Slogan Polen in Ruinen Stimmen sammelte. Die Frustration rührt daher, dass die Leute sich nicht mit ihrer Situation vor 20 Jahren vergleichen. Sie vergleichen sich heute mit ihrem Nachbarn. Und da Polen eine normale Wirtschaft geworden ist, vergleichen sie sich auch mit Ländern wie Deutschland oder England. Und das ist interessant, denn vor 20 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, sein Einkommen mit einem Deutschen zu vergleichen. Das waren damals zwei Planeten. Es war völlig sinnlos. Es in Beziehung zu setzen. Vorerst hält der Aufholprozess an. Polen dürfte dieses Jahr um etwa 4% wachsen, viel schneller als die Alt-EU. Milliardenprogramme fürs Soziale geben aktuell zusätzlichen Schub. Und da die Regierung vergleichsweise wenig Schulden geerbt hat, dürfte das auch zumindest kurzfristig gut gehen, prognostiziert Orlowski.
Die Art, wie wir arbeiten, wird sich grundlegend ändern. Darin sind sich die meisten Wirtschaftsexperten einig. Es wird weniger feste Stellen mit Urlaub und Sozialleistungen geben, dafür mehr zeitlich befristete oder freiberufliche Tätigkeiten, bei denen der jeweilige Arbeitnehmer zugleich auch sein eigener Chef ist. In den USA nennt man das Gig Economy. Das Wort kommt aus der Sprache der Musiker. Ein Gig, das ist ein Auftritt, der wegen des Geldes angenommen wird. Aus Los Angeles berichtet Markus Schuler.
Vor wenigen Wochen am Flughafen von Los Angeles. Dutzende Fahrer von Uber und Lyft protestieren. Sie beschweren sich darüber, dass die beiden großen Fahrdienstleister den Anteil der Einnahmen, den die Fahrer bekommen, reduziert haben. Wir verdienen ja nicht wirklich was, denn am Ende des Jahres müssen wir ja noch Steuern bezahlen, beschwert sich dieser Fahrer. Die freien Arbeitsverhältnisse in den USA nehmen deutlich zu, sagt Robert Strand, Professor für nachhaltiges Wirtschaften an der Kalifornischen Universität von Berkeley. Das könne man mittlerweile am Straßenbild erkennen. Vergangene Woche war ich in New York. Früher sah man dort ein Meer an gelben Taxis. Das sieht man jetzt nicht mehr. Überall gibt es Uber- und Lyft-Fahrer. Die Gig-Economy in den USA wächst unaufhaltsam. Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Studie der Gewerkschaft der freien Mitarbeiter zeigt, dass mittlerweile 36% der Arbeitskräfte in den USA frei beschäftigt sind. Das sind mehr als 57 Millionen Menschen. Bis in 10 Jahren sollen mehr als die Hälfte aller Arbeitsverhältnisse aus freien Mitarbeitern bestehen. Ein namhaftes Beispiel ist TaskRabbit in San Francisco. Die Plattform vermittelt überwiegend Handwerker. Das Unternehmen ist in ausgewählten US-Städten und in Großbritannien aktiv. Erst vor wenigen Wochen wurde es vom schwedischen Möbelgiganten IKEA aufgekauft. Auch in der digitalen Wirtschaft breiten sich die freien befristeten Arbeitsverhältnisse stark aus. Ökonomen wie der Berkeley-Professor Robert Strand sehen Probleme auf Wirtschaft und Gesellschaft in den USA zukommen. Denn eine unregulierte Gig-Economy zerstört das soziale Netz. Die Leute erhalten sehr häufig keine Sozialleistungen von ihrem Auftraggeber. Das ist ein großer Unterschied. Woher erhalten die Menschen grundlegende Sozialleistungen, die wir benötigen, wie eine Krankenversicherung oder Unterstützung bei der Kinderbetreuung? So schön die Flexibilisierung von Arbeit ist, das Risiko wird am Ende auf den Einzelunternehmer, den Auftragnehmer, abgewälzt. Er muss sich selbst versichern oder nicht. Und wer Unternehmer ist, ist auch kein Mitglied einer Gewerkschaft. Wenn man noch jung ist, kann man das neben dem Studium machen, sagt Berkeley-Professor Strand. Wer aber eine Familie ernähren muss, ist einem viel größeren Druck ausgesetzt. Viele Menschen beziehen aus ihrer Arbeit ihre Würde. Sie gibt uns ein Gemeinschaftsgefühl mit Kollegen, mit denen man in einer Firma zusammenarbeitet. Die Gig-Economy fördert das nicht. Zu wem gehört man? Man ist auf sich alleine gestellt. Die Struktur unserer Gesellschaft ist darauf angelegt, dass wir zusammenarbeiten. Und häufig bedeutet das, so wie wir arbeiten, bauen wir auch eine Gemeinschaft auf. Der Ökonom Strand plädiert für eine stärkere Regulierung des Marktes. Zugleich verweist er auf Skandinavien. Diese Länder könnten von der Gig-Economy sogar profitieren. Die nordischen Länder sind besser vorbereitet. Sie können einzelne Elemente der Gig-Economy übernehmen. Und das aus einem einfachen Grund. Sozialleistungen sind nicht an ein Arbeitsverhältnis gekoppelt.
Über die Gig-Economy berichtete Markus Schuler. Und das war es im Wirtschaftspodcast. Karin Hennecke in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.